Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Luis Oesterlein und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, moin erstmal auch von meiner Seite. Also, mein Weg im Fußball, der hat sich schon sehr frühzeitig abgezeichnet. Also ich habe wie viele andere Kinder wahrscheinlich auch den Straßenfußball geliebt, hatte aber auch schon in der Kindheit eine sehr starke Faszination für die Theorie des Spiels. Also ich war montags immer direkt am Supermarkt, habe mir den Statistikteil im Kicker rausgepickt, habe irgendwelche Aufstellungen auf Papier aufgekritzelt, also hatte schon recht frühzeitig eine Faszination für den Fußball. Und das hat dann schlussendlich auch zu meinem beruflichen Weg geführt, habe erst Sport studiert, ehrenamtlich als Jugendtrainer gearbeitet und darüber hat sich dann die Möglichkeit ergeben, ins NLZ von Dynamo Dresden zu gehen, wo ich als Co-Trainer der U14 2 Jahre aktiv war. Und ja, in diesem Setting habe ich dann die Spielanalyse für mich entdeckt. Und ja, dann wollte ich da meine Erfahrungen weiter vertiefen. Und daraus hat sich dann die Werkstudententätigkeit bei Bayern München ergeben, wo ich für die U19 und U23 in der Spielanalyse zuständig war. Genau, und jetzt bin ich seit einem Jahr bei Soccer Shape aktiv. Das ist ein Dienstleister im Bereich Spiel- und Datenanalyse und dabei bieten wir verschiedene Serviceleistungen rund um Positions- und Eventdaten an. Genau. Und parallel zu all meinen Stationen war ich auch immer freiberuflich aktiv, habe ganz viel verschiedene Projekte gemacht und vielleicht grundsätzlich zu meiner Person, ich verstehe mich zwar schon als Spielanalyst, weil meine erste Faszination schon so dieser taktisch-strategischen Perspektive auf das Spiel galt. Aber im Verlauf meiner Zeit im Fußball hat sich so eine generelle Begeisterung entwickelt und habe auch sehr viel verschiedene Erfahrungen und Einblicke im Fußball sammeln können. Sprich Datenanalyse, Trainerperspektive, Erfahrungen im Scouting durch die Freiberuflichkeit und schätze das sehr, auch für meine Arbeit in der Spielanalyse, so viele Perspektiven auf das Spiel kennenzulernen und zu nutzen in meiner Arbeit. Und ich denke, das ist gerade in der heutigen Zeit auch wichtig. Ich meine, durch die Professionalisierung hat man natürlich die Möglichkeit, viele Spezialgebiete aufzubauen, viele Experten in ein Trainerteam mit einzubinden. Aber es geht am Ende natürlich auch darum, generalistische Fähigkeiten zu haben und Brücken zu den anderen Expertenfeldern zu schlagen, um dann am Ende ein stimmiges Gesamtbild zu bekommen. So viel erstmal zu meiner Person.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich hatte ja einen Beitrag von dir bei LinkedIn gelesen, den ich sehr spannend fand. Da ging es einmal für die Hörer, damit die wissen, wovon wir sprechen. Da ging es darum, dass NLZ-Spieler vielleicht oft eher in so einer Konsumentenrolle sind und man vielleicht mehr dahin kommen sollte. Naja, dass Spieler auch Möglichkeiten haben, sich selbst mit einzubringen in den Prozess und selbst auch Ideen, ja, zu entwickeln und die dann eben auch, ja, dass die in die Arbeit mit integriert werden können. Und vielleicht gehst du einfach einmal darauf ein, zu Beginn, warum dir dieses Thema überhaupt so wichtig ist, dass Spieler auch diese eigene Initiative ergreifen, weil letztlich könnte man ja auch meinen, da sind Fachleute, die haben schon Ahnung von Fußball und jetzt sollten die mehr in der Rolle sein, die Spieler einfach, naja, auszubilden, könnte man ja auch vertreten, diesen Standpunkt. Also warum ist dir das so wichtig?
Also ich kann das jetzt natürlich nicht sportpsychologisch oder so oder entwicklungspsychologisch belegen, habe leider keine Einblicke oder keine Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Es ist eher von meinen persönlichen Erfahrungen geprägt, also sowohl von meinem persönlichen Werdegang, aber auch von meinen Einblicken bei Bund Kickgut. Das ist ein integratives Straßenfußballprojekt, die auch einen Ansatz fahren, der sehr darauf setzt, dass die Kinder und Jugendlichen mitgestalten und selbst Verantwortung tragen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und zum anderen ist es auch von meiner persönlichen Erfahrung geprägt. Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der sehr viel Wert auf Entscheidungsfreiraum und generell Freiraum gelegt hat. und mache da auch nicht so einen großen Hehl draus. Ich bin kein großer Freund des Schulsystems und ich glaube, über viele Vorstellungen von wie man lernt, übernimmt man bewusst oder auch unbewusst aus der Schule. Sprich, dass Besprechungen sind zum Beispiel immer aufgebaut oder in der Regel immer aufgebaut wie der klassische Frontalunterricht. Und auch, was wird gelernt, wie wird gelernt. Das ist schon viel, denke ich, unbewusst einfach von der Schule übernommen. Und ich glaube, es ist dringend Notwendigkeit aus vielerlei Gesichtspunkten, sei es, dass ich in der Lage bin, vielleicht selbst Lösungen zu finden, sprich, dass ich soziale Kompetenzen entwickeln, wenn ich zum Beispiel den Spielern das Konfliktmanagement etwas mehr überlasse. Ich denke, auf diese Weise kann man viele wichtige Kompetenzen fürs Leben entwickeln.
Ja, also ich sehe da auch so zwei Perspektiven auf jeden Fall. Einmal gibt es ja die Selbstbestimmungstheorie und die geht auch auf drei Grundbedürfnisse des Menschen ein. Und eins ist eben das Bedürfnis nach Autonomie, selbst mitzubestimmen. Und das wäre, glaube ich, schon mal ein starkes Argument, wenn man jetzt dieser Theorie Glauben schenken möchte, dass man dann eben, wenn man jetzt die Spieler die ganze Zeit nur in dieser Konsumentenrolle lässt, dann fehlt dann natürlich ja ein Grundbedürfnis. Das wird dann so gesehen, wenn man es ein bisschen schärfer ausdrücken möchte, verletzt. Von daher wäre das für mich eine Perspektive. Und ich glaube halt auch, dass es einfach wertvoll für den Lernprozess ist, dass Spieler einfach, wenn sie auch, naja, wenn man ans eigene Vorwissen anknüpfen kann, die ihre Ideen mit einbringen und der Trainer dadurch vielleicht auch gezwungen ist, mehr diese Spielerperspektive zu sehen. Dass ja Spieler dadurch sich auch, glaube ich, einfach besser entwickeln. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich kann es jetzt nicht riesig wissenschaftlich dann untermauern, sondern das ist auch viel aus meiner eigenen Erfahrung heraus und so ein paar wissenschaftlichen Ansätzen, weil ich kenne da jetzt auch nicht groß die Studienlage oder so zu.
Also, ich glaube, vor allem, es ist bei mir schon sehr motiviert, auch von der eigenen Erfahrung. Ich komme aus einem Elternhaus, wo mir zwar schon beigebracht wurde, okay, werd deinen Anforderungen gerecht wie Schule, aber mir wurde schon auch sehr stark mitgegeben, folg deinen Leidenschaften, mach das, worauf du Lust hast, entfalte dich selbst. Und ich habe damit persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht und das hat auch schlussendlich zu meinem Weg in ein Berufsfeld geführt, was ganz klar meine Leidenschaft ist. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor auf jeden Fall, was für mich diese Theorie ein Stück weit untermauert. Und ja, wie schon angeschnitten, die Erfahrung bei Bund Kick gut. Ich glaube, es ist vielleicht am Ende des Tages auch spannender, das vielleicht an konkreten Ansätzen zu betrachten. Ich glaube, wenn man jetzt rein das Entscheiden auf dem Platz betrachtet, gibt es dahingehend ja schon eine starke Entwicklung, dass man Spielern im Jugendfußball wieder mehr Entscheidungsfreiraum zuspricht und nicht wie als Trainer außen in Anführungszeichen mit der Konsole steht und jede Aktion genau vorgibt. Ich glaube, dahingehend hat sich ja schon viel getan. Aber ich denke, das muss auch ein Stück weit neben dem Platz passieren, um ja die Spieler auch ganzheitlich zu entwickeln und nicht nur fußballerisch.
Ja.
Vielleicht starte ich einfach mal mit einem Beispiel rein, was mir sehr gut gefallen hat bei Bund Kickgut. Das war das Konfliktmanagement. Ich glaube, wenn es im Training beispielsweise mal zu einer Rauferei kommt, wäre der erste Impuls als Trainer wahrscheinlich, dass man sofort reingeht und das Ganze interveniert. Aber man könnte ja genauso gut sagen, okay, man hat vielleicht hier eine klare Rolle, ein Spieler, der diese Rolle hat. Hey, es ist deine Aufgabe dazu, für zu sorgen, Konflikte zu regeln, dazwischen zu gehen, das moderieren. Ich glaube, das sind wertvolle Gelegenheiten, um selbst Kompetenzen zu entwickeln. Und ich glaube, dass man als Trainer natürlich vorschnell geneigt ist, natürlich direkt unterbinden zu wollen, aber vielleicht ist das auch gar nicht immer unbedingt im Sinne der Entwicklung der Spieler.
Ja, finde ich ein gutes Beispiel. Mir ist auch noch eingefallen. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen, ja, interessant, weil es eigentlich sehr gegensätzlich ist, könnte man meinen. Weil auf der einen Seite erinnere ich mich an ein Interview mit Thomas Tuchel, wo der gesagt hat, dass er den Jugendtrainern raten würde, den Schwierigkeiten zu bereiten. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, dadurch, dass Spieler, naja, sich selbst mit einbringen können, gibt man denen auch ein Stück weit so eine Wohlfühl Atmosphäre, das hattest du ja auch in deinem Beitrag geschrieben, dass sie dann, naja, wenn es so einen Spielerrat gibt, der Interessen der Spieler vor der sportlichen Leitung zum Beispiel dann vertritt, dass sie eben, naja, so eine Vereinsidentifikation aufbauen können, mitgestalten können, wie das NLZ aussieht und sich dann vielleicht wohler fühlen. Aber auf der anderen Seite, bereitet man den Spielern damit vielleicht auch Schwierigkeiten, eben wenn man die vor Herausforderung stellt, diese, naja, sich selbst mit einbringen zu müssen und nicht einfach nur konsumieren zu können. Das finde ich eigentlich sehr spannend, diese zwei relativ gegensätzlichen Perspektiven darauf. Wie denkst du darüber?
Also es ist natürlich nur ein kurzer Link im Beitrag. Also ich bin jetzt auch nicht so im Detail drauf eingegangen. Natürlich bin ich ein großer Fan davon, Jugendliche vor Herausforderungen zu stellen für die Entwicklung. Und wenn ich jetzt das nochmal aufgreife mit diesen Mitgestalten, also natürlich bin ich ein Fan davon, Spieler zu integrieren, aber ich glaube, gewisse Kompetenzen und Verantwortung, also man sollte dem Spieler trotzdem das Gefühl geben, dass man sich das ein Stück weit auch erarbeiten muss. Also man kann nicht einfach her, also ich meine damit nicht, die Spieler können herkommen, hey, es läuft so, so, so. Ich glaube, es war eher mein Gedanke, hey, du kannst dich mit einbringen, aber du musst natürlich trotzdem das argumentativ gut untermauern. Warum wäre das eine gute Idee? Also es soll natürlich nicht so ausgestaltet werden, dass es einfach so, okay, wir überlassen euch jetzt die Gestaltung einfach frei Hand. Also natürlich muss man sich sowas auch ein Stück weit erarbeiten und verdienen.
Ja, das finde ich auch einen guten Ansatz, wirklich. Und dann, ja, fördert man das ja auch einfach nochmal, naja, also Kompetenzen vielleicht, die man sonst im Fußball nicht hat, so eine Argumentationskompetenz mit drin zu haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich dann auch, wäre eine Frage von mir an dich, wie du das generell siehst, also diesen Blick auf den Fußball, immer so davon zu sprechen, ja, jetzt erwerben wir diese Kompetenz, das stimmt natürlich alles und das hat natürlich alles einen großen Wert. Aber ich frage mich gleichzeitig halt auch so, kommt man, wenn man die ganze Zeit aus dieser Trainerbrille guckt, wir wollen jetzt die und die Kompetenz schulen, kommt man dadurch so ein bisschen weg vom Kern, weil Spieler ja eigentlich jetzt nicht mit dem Fußball anfangen, mit dem Gedanke, ich erlerne hier irgendwelche Kompetenzen, sondern die wollen vor allem erstmal an der Sache an sich, am Fußball spielen, Spaß haben. Also, wie siehst du diese Perspektive auf den Kompetenzerwerb?
Also klar, natürlich verstehe ich schon diesen Gedanken, dass man, wenn man am Platz ist, es natürlich vorrangig um das Fußballerische geht, aber ich glaube, ja, irgendwo kann das Hand in Hand gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, okay, wir geben vielleicht einem verletzten Spieler die Schiedsrichterfunktion. Das würde mich als Trainer zum Beispiel schon extrem entlasten. Ich kann mich viel mehr darauf konzentrieren, was auf dem Platz konzentriert. Überlasse ihnen das Regeln von den Entscheidungen. Er entwickelt dabei eine Kompetenz, ist irgendwie aktiv mit eingebunden und ich bin in gewisser Form als Trainer entlastet. Oder wenn man zum Beispiel jetzt im Sinne von Peer Group Leading denkt, also sprich, dass man Spielern gewisse Verantwortungsbereiche zuschneidet. Ich meine, wir gehen jetzt immer vom NLZ-Kontext aus, aber gehen wir vielleicht mal vom Breitensport aus, wo man nur einen Trainer hat und man einen Spieler immer wieder in Übungsleitungsfunktionen mit einbindet, kann man ja vielleicht auch irgendwann mal sagen, hey, ich vertraue dem Spieler, der macht es so gut. Wir können hier problemlos mit zwei Gruppen arbeiten. Ich leite als Trainer eine Gruppe an und der zweite Spieler, irgendein Führungsspieler, der regelt die andere Gruppe. Also in einer gewissen Form sehe ich da auch sehr viel Potenziale, dass das einfach Hand in Hand geht.
Ja, total, das sehe ich auch so. Und wir sind ja jetzt eigentlich schon voll drin, wenn es darum geht, naja, wie man diese Selbstständigkeit oder die Autonomie der Spieler fördern kann. Also wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel eben einen verletzten Spieler als Schiedsrichter zu integrieren. Was würdest du vielleicht den Zuhörern raten? Wie würdest du dieses Thema praktisch angehen? Also vielleicht kann man das so ein bisschen systematisieren, mit welchen Ansätzen du da arbeiten würdest.
Ja, gut, die ein paar Ansätze habe ich ja schon erwähnt. Irgendwie die Schiedsrichterfunktion, Konfliktmanagement finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Peer Group Leading generell, irgendwie, dass man vielleicht sagt, okay, man überträgt Spielern bestimmte Coaching-Aufgaben oder integriert sie auch in die Übungsleitung. Natürlich bin ich jetzt auch ein Stück weit weg vom Platz durch die Spielanalyse. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Bereich der Spielanalyse denke, bin ich zum Beispiel ein großer Fan davon, vielleicht auch Ansätze zu fahren, dass man da wegkommt von diesem, bei Besprechungen, von diesem klassischen Frontalunterricht. Klar, manchmal geht es darum, einfach schnell Informationen zu transportieren. Das geht wahrscheinlich über den Frontalunterricht am besten. Aber vielleicht ist es manchmal auch die Frage, ob es vielleicht sogar der bessere Ansatz ist. Man verzichtet vielleicht ein bisschen auf Quantität bei Informationen. Und geht und schafft dafür aber eher einen Rahmen, wo die Spieler interaktiver sind und mehr aktiv sind und tut dadurch wirkliche Reflexionsprozesse und Verständnisprozesse anregen, anstatt den Spieler in diesem Rahmen nur als ja, Gefäß zu verstehen, der man irgendwie mal kurz dieses Wissen reinstopft, das er dann im Spiel ja, abruft. Aber ist ja auch wieder dieser Ansatz zur Schule irgendwie in einer gewissen Form. Ich glaube, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich aktiv auf jeden Fall deutlich besser lerne und sehe da auf jeden Fall einen nachhaltigeren Lerneffekt, wenn der Spieler Fragen stellt, selbst vielleicht sogar aktiv was mitgestaltet, anstatt wenn er nur da sitzt. Oft ist es ja dann auch, also natürlich bin ich kein großer Freund von langen Besprechungen, aber selbst bei kurzen Besprechungen kann es ja dann passieren, dass dann irgendwann abgeschalten wird und nur die Hälfte wahrgenommen wird. Also ich glaube, man kann dadurch schon einen nachhaltigeren Lerneffekt erzielen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt einfach ein paar Vierergruppen, teilen Tablets aus, wo wir irgendwie eine relevante Spielszene zeigen und dann sollen die Spieler halt einfach mal erzählen, was haben sie wahrgenommen. Ich glaube, damit kann man schon sehr viel Reflexionsprozesse bei Spielern anregen.
Ja, ich finde, daraus ergeben sich für mich noch so zwei Fragen. Du hattest ja einerseits gesagt, dass man vielleicht, naja, den Input runterschrauben könnte und dann mehr interaktiv arbeitet. Ist dann halt für mich die Frage, du kannst natürlich sagen, Teil der Inhalte, weiß ich nicht, vermittelst du so in Anführungszeichen frontal und einen Teil erarbeiten sie sich selbst oder aber du priorisierst bei den Inhalten, dass du auch wirklich runterschraubst, was möchte ich jetzt vermitteln? Und da wäre meine Frage erstmal, wie hattest du das jetzt gemeint? Und wenn es so gemeint ist, dass du die Inhalte quasi wirklich dann runterschrauben möchtest, was ich gar nicht so verkehrt fände tatsächlich, sich da mehr aufs Wesentliche zu konzentrieren, ist dann aber ja die Frage, was ist das Wesentliche für dich? Ne? Also was wären für dich die wichtigsten Inhalte, auf die du dich dann konzentrierst?
Also vorab ist mir natürlich wichtig zu sagen, also ich bin jetzt auch nicht so dogmatisch. Ich glaube, Fußball braucht auch einen gewissen Pragmatismus. Also gerade wahrscheinlich vorm Spieltag, wenn einfach vorm Spiel, wenn nicht viel Zeit ist, ist vielleicht jetzt nicht der ideale Rahmen für solche Experimente. Gerade vielleicht, wenn man es zum ersten Mal ausprobiert. Boah, das ist natürlich eine große Frage. Was sind die wesentlichen Inhalte? Ich glaube, wie ich es schon angeschnitten habe, ich glaube so, ich bin schon ein großer Freund davon, auch ein tiefergehendes Verständnis zu entwickeln, aber bin grundsätzlich jetzt auch nicht ein Riesenverfechter davon, irgendwie allzu viel mit Videomaterial zu arbeiten. Aber wenn das, manchmal ist es einfach notwendig oder Teil der Arbeit, mag ich es schon, irgendwie ein Verständnis zu entwickeln und den Spieler nicht nur als ja, Wissensgefäß, der das dann irgendwie umsetzt und dann aber irgendwie kein wirkliches Verständnis dahinter steckt. Sieht.
Ich glaube auch, dass es schwer ist, sich so, naja, dann wirklich festzulegen, das sind jetzt die wichtigsten Punkte, weil irgendwie findet man, ja, dann irgendwo ist ja alles ein Stück weit wichtig, aber vielleicht ist es auch leichter, sich andersherum zu fragen, wo kann ich vielleicht ein bisschen was wegstreichen? Vielleicht kommt man so dann der Sache schon näher und dann so Sachen wie einen Riesengegnerbezug in der Jugend herzustellen, also wenn man das bisher so gemacht hat,
Ja,
dann dann
definitiv.
kann man vielleicht sagen, okay, da kann ich vielleicht Abstriche machen. Und gut, dass du jetzt auch die Videoanalyse angesprochen hast. Also aus meiner Erfahrung heraus ist das extrem wertvoll, das zu nutzen, wovon ich nicht der große Freund bin, gerade in der Jugend. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das bei Herren Spielern so machen würde. Da war ich halt bisher noch gar nicht tätig, aber ich finde es halt nicht so sinnvoll, irgendwie mit einer ganzen Mannschaft mich in den Raum zu setzen und dann vor der ganzen Mannschaft da irgendwie Szenen durchzugehen, die irgendwie für die Hälfte gar nicht so richtig relevant sind und wo ich dann auch so ein bisschen, ohne das zu wollen, vielleicht dann auch einen Spieler in Anführungszeichen bloßstelle oder das ist nicht meine Absicht, aber der empfindet das so und deshalb finde ich es halt total wertvoll und damit habe ich super Erfahrungen gemacht, mir halt einzelne Positionen rauszunehmen und mich dann mit zwei, drei, vier Leuten in den Raum zu setzen, die da halt dann wirklich stark involviert sind bei diesen gruppentaktischen Aspekten und dann mit denen das mal durchzusprechen und dann am besten das auch vor einem Training und dann direkt auf dem Platz und dann das halt auch praktisch zu machen. Und da habe ich halt Riesenfortschritte gesehen. Also deshalb finde ich es Videoanalyse ein ja sehr wichtiges Tool, das man aber halt dann richtig, ja, anwenden muss.
Also es ist natürlich ein brauchbares Tool. Es ist ja eher eine Frage des Umfangs und wie viel nutze ich es effektiv. Ich glaube, da ist natürlich auch ein großer Individualisierungsansatz möglich. Ich glaube, es gibt Spieler, die können das besser aufs Spielfeld adaptieren. Andere können damit, glaube ich, weniger auf den Platz mitnehmen. Also ich glaube, das kann man ja auch sehr individuell ausgestalten, wie viel man dann mit jedem Spieler eben tatsächlich mit Videos arbeitet.
Ja, und bei der Priorisierung der Inhalte finde ich halt auch nochmal vielleicht Dinge, die man so als so selbstverständlich irgendwann voraussetzt. Also das ist eine so Passqualität. Ich meine, man hat ja in jeder Spielform irgendwie Pässe drin und denkt sich vielleicht irgendwann, das trainiere ich ja die ganze Zeit implizit. Aber wenn das so selbstverständlich wird und sich Spieler dann nicht so, ja, vielleicht damit aufhören, sich wirklich auf so einen Pass zu konzentrieren, und vielleicht auch so ein bisschen, naja, vergessen, was für ein Riesenunterschied das macht, wie ich einen Pass spiele. Also da dann wirklich vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen detailversessener zu sein, ohne dass es irgendwie für die Spieler zu anstrengend wird. Das finde ich gut. Also das, solche einfachen Sachen, die man irgendwann für selbstverständlich hält, das sind, würde ich sagen, die, die am größten, ja, einen Einfluss haben, tatsächlich. Ja. Und dann wäre noch eine Frage für mich, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, man kann Dinge frontal vermitteln, man kann die Spieler es sich selbst erarbeiten lassen. Du hattest ja sogar gesagt, man könnte jetzt einem Spieler die Aufgabe geben, Konflikte zu lösen und das als Trainer gar nicht mehr machen. Wie siehst du dann die Trainerrolle? Also was ist die Aufgabe des Trainers? Was muss man schon noch selbst machen und was kann man abgeben?
Natürlich kann man diesen Prozess ja trotzdem begleiten. Man ist ja trotzdem mit dabei, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Konfliktmanagement bleiben. Man kann ja den Spieler trotzdem im Nachgang fragen, vielleicht der diese Funktion hat. Hey, wie hast du die Situation erlebt? Was ist dir schwierig gefallen? Warum hat die Konfliktlösung nicht so gut funktioniert? Warum hat sie gut funktioniert? Also man kann ja nach trotzdem den Austausch suchen und einfach mal erstmal aber in der Beobachterrolle verweilen. Ich glaube, schon allein dieser Beobachterrolle steckt ja schon total viel irgendwie. Und man kann daraus, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse gewinnen. Und dann meine ich natürlich nicht damit, dass man die Spieler jetzt komplett allein lässt, damit man begleitet sie dabei eben ein bisschen.
Du hattest ja zwei Begriffe genannt. Einmal beobachten und begleiten sind die beiden Dinge, die ich da rausgehört habe. Würdest du so die Rolle beschreiben oder möchtest du dann, oder ist dir das dann zu verkürzt? Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, natürlich ist der Trainer irgendwo auch ein Aktiver, aber ich glaube, man verbindet die Trainerrolle sehr mit so einer aktiven Position. Aber ich glaube, um gestalten zu können als Trainer, ist, glaube ich, die Beobachterrolle mindestens genauso wichtig, weil ich glaube, der Ausgangspunkt ist ja immer irgendwo der Erkenntnisgewinn und das braucht einfach auch eine gute Beobachtungsgabe, um Erkenntnisse zu gewinnen, um dann sinnvoll handeln zu können. Gegen extrem. Also ich bin ein großer Fan davon, nicht in einen Aktivismus zu verfallen und auf Teufel komm raus viel zu tun, sondern wirklich gut beobachten und sich auf die wesentlichen relevanten Handlungen zu fokussieren, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, das bringt jetzt einen wirklichen Mehrwert. Und wird als Trainer dann schon sehr stark auch über die, oder vielleicht ist es auch durch diese Spielanalyse so ein Stück weit entstanden, dass ich diese Beobachterrolle sehr schätze und mag und darin einen großen Mehrwert sehe.
Ja, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Und ich glaube halt auch, dass eine große Fähigkeit eines Trainers ist, wenn er sich zurücknehmen kann. Weil ich glaube, das ist meine Erfahrung, Trainer hören sich auch ganz gerne mal selber reden und haben vielleicht dann natürlich auch irgendwie, haben ja mit Sicherheit in einigen Aspekten auch irgendwie einen Wissensvorsprung gegenüber ihren Spielern, die sie trainieren. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, geduldig zu bleiben. Und die Spieler auch so ihre eigenen Erkenntnisse gewinnen zu lassen, sondern man neigt dann vielleicht gerade, glaube ich, jüngere Trainer dann auch schnell dazu, dass dann schnell einfach irgendwie alles Wissen, was man hat, so an die Spieler weitergeben zu wollen. Aber diese Fähigkeit, sich zurücknehmen zu können, ich glaube, das ist eine sehr große.
Ja, definitiv stimme ich dir auch voll zu. Auch die Sache mit dem jungen Trainer Ich glaube, man kennt es ja auch von seinen Anfangen. Man hat fast schon so ein Gefühl, man muss jetzt irgendwas tun, man muss jetzt sehr aktiv sein, man muss coachen. So ist es, also kennt es ja auch selbst noch von meinen Anfängen. Und ich glaube, dann ist es irgendwo ein Stück weit natürlich auch ein strukturelles Problem. Ich glaube, das ist ja irgendwie auch eine Fähigkeit irgendwie, die man vielleicht auch übers Alter ein Stück weit entwickelt. Also ich will es nicht nur am Alter festmachen, aber so den anderen auch ein bisschen den Raum zu überlassen, sich nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen. Es hat ja schon auch ein Stück weit vielleicht was mit Lebenserfahrung zu tun. Und die meisten Trainer in den jüngeren Jahrgängen sind aber in der Regel relativ jung.
Dann, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne nochmal, ja, vielleicht damit die Hörer, die werden sicherlich auch so ihre eigenen Punkte haben, die sie aus der Folge mitnehmen, aber vielleicht nochmal, um das zu vereinfachen, was dir jetzt besonders wichtig ist, wenn wir über dieses Thema NLZ-Spieler oder generell vielleicht auch Spieler als Konsumenten versus eben als, ja, eigenständige Mitgestalter, könnte man es vielleicht nennen, nehmen. Was sind für dich so die drei wichtigsten Erkenntnisse, die deines Erachtens Hörer aus dieser Folge mitnehmen können?
Also zum einen ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass der Kosmos NLZ natürlich irgendwie schon extrem viel vorgibt und man sich natürlich schon sehr stark in eine vorgegebene Struktur eingliedern muss. Und ich glaube, es ist einfach enorm wichtig zu schauen, da auf und neben dem Platz Freiräume und Gestaltungsräume anzubieten, nicht nur hinsichtlich der fußballerischen Entwicklung. Ich glaube, man muss das, also man denkt halt irgendwie so, oder man ist es Kindern auch ein Stück weit, also finde ich, ist es auch irgendwie, also auch wenn er nicht, vielleicht nicht artikuliert ist, muss man das Kindern, auch wenn es Kinder sind, irgendwo ein Stück weit auch zugestehen, dass sie selbst irgendwie mitgestalten dürfen, bis zu einem gewissen Grad. Also ich finde, am Ende des Tages ist es eine Balancefrage, wie viel Struktur biete ich an. Es ist natürlich ein wichtiger Entwicklungsprozess, sich in Strukturen eingliedern zu können, aber genauso muss eben auch der Raum für Entfaltung vorhanden sein, sowohl auf, aber eben wie bei dem durch den Beitrag angeschnitten, auch neben dem Platz.
Und dann hatte ich ja schon angeteasert die Abschlussfrage. Und die ist die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Das ist schon eine Weile her, dadurch, dass ich jetzt in der Spielanalyse aktiv bin. Das mag ein bisschen abstrus klingen, aber in einer gewissen Form habe ich meine, also bevor ich bei Dynamo war, war ich bei Lok Leipzig. Und es ist vielleicht weniger ein spezifischer Moment, aber im Vergleich zum NLZ-Kosmos, weil man ja das oft so ein bisschen als nerviges Beiwerk irgendwie von Kindern empfindet, die Eltern. Aber ich habe das in dieser Zeit tatsächlich extrem geschätzt, weil ich ein sehr junger Trainer war und ich Eltern zum Teil auch sehr gut kennengelernt habe. Natürlich hatte das seine Schattenseiten im Sinne, dass man als junger Trainer auch mal einen Vater hat, der einem so ein Stück weit reinredet. Aber hatte dann tatsächlich auch Eltern, die mir extrem geholfen haben. Also so, sei es bei Farm, sei es irgendwie, dass sie mal einen Kuchen gebackt haben. Und von denen habe ich dann am Ende meiner Saison ein relativ großes Geschenk erhalten. Und es geht jetzt weniger um das Geschenk, also um den materiellen Wert, aber so als Zeichen irgendwie der Wertschätzung und einfach auch, dass man die Eltern so gut kennengelernt hat. Und manchmal, das bringt mich auch in so ein, ohne jetzt zu sehr ausschweifen zu wollen, das ist, glaube ich, mir das NLZ extrem vielleicht manchmal gar nicht so sehr gefällt. Ich habe es am Anfang sehr geschätzt, diese Abschottung der Eltern. Mittlerweile bin ich da wieder mehr der Ansicht, dass man die Eltern wieder ein Stück weit mehr ins Boot holt und da natürlich schon irgendwo eine gesunde Distanz wahrt, aber sie nicht komplett ausschließt. Und jetzt nochmal zu dieser ganzheitlichen Perspektive zu kommen. Ich glaube, man kann extrem viel von seinen Spielern über die Eltern lernen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, zwei meiner Gäste, ich hatte ja einmal Susanne Amar und Julia Porath,
Ah, okay,
die
ja.
beide ja, naja, das ist ja eigentlich ihr großes Thema, so die
Ja,
Eltern.
klar.
Und weil das immer so negativ von vielen Trainern gesehen wird, ist das, glaube ich, auch nochmal schön, dass ein Gast das jetzt anspricht, hatte ich auch tatsächlich gar nicht so erwartet, dass sowas beim schönsten Moment als Trainer kommt. Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, weil ich eben auch die beiden zu Gast hatte. Ja.
Es ist gar nicht so ein wirklicher Moment, aber es hatte für mich so eine familiäre Atmosphäre, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie hat sich dieses komplette Setting aus Spieler, Trainer und Eltern sehr stimmig angefühlt. Also auch wenn es in jungen Jahren mit, wie erwähnt, auch mal damit verbunden war, dass man sich in Frage, dass man in Frage gestellt wird, aber das ist ja auch irgendwo ein Entwicklungspotenzial, dann da irgendwann mal zu lernen,
Ja.
seine Grenzen zu setzen.
Und ich glaube auf jeden Fall auch, dass eben in der Zusammenarbeit mit den Eltern sehr, sehr viel Potenzial steckt. Und wenn man das von Beginn an gut macht, dann hilft das, glaube ich, ja, extrem. Dann auch nochmal für die Hörer, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auch noch auf neue Folgen freuen könnt. Und dann auch nochmal danke, Luis, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja,
Und
ich danke dir.
hören wir uns beim nächsten Mal.